Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Willkommen beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag. Dieses Mal mit dem spannenden Thema CRISPR-Cas. Davon hat man ja vielleicht in den letzten Jahren schon einiges gehört. Wir wollen uns heute ein bisschen näher damit beschäftigen, was steckt eigentlich dahinter, was bedeutet es, vor allem auch für den Unterricht, wie können wir es dort einbauen. Wir besprechen wieder einmal 5 spannende Thesen zu diesem Thema. Ich bin wieder eure Moderatorin Christina Wurst vom Institut für Digitales Lernen und treffe in diesem Podcast die Menschen hinter den Unterrichtsideen des Friedrich Verlags. Heute habe ich sogar 2 Gäste. Einmal Wolfgang Ruppert, Gymnasiallehrer im Ruhestand für Biologie, Geschichte und Politik und Monika Aufleger, früher auch Biologie- und Chemielehrerin und nun als Fachdidaktikerin an der Uni München in der Lehrerbildung tätig. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Okay, dann fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Was ist denn CRISPR-Cas, ganz kurz gesagt?
CRISPR ist natürlich eine Abkürzung. Diese Abkürzung steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, also ein richtiges Wortungetüm. Die Max-Planck-Gesellschaft hat als Übersetzung vorgeschlagen, gehäuft auftretende, regelmäßig unterbrochene, kurze Palindrom-Wiederholungen. Ist auch nicht viel besser. Also worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass im Genom von Bakterien DNA-Sequenzen vorhanden sind, die, wie man dann irgendwann im Laufe der Untersuchung, der Erforschung dieses Systems festgestellt hat, von Viren stammen, die diese Bakterien mal befallen haben. Und die Bakterien legen in ihrem Genom eine Art Bibliothek von stattgefundenen Virusinfektionen an, um sich dann, wenn sie mit demselben Virus infiziert werden, dagegen wieder erfolgreich wehren zu können. Das ist kurz gefasst CRISPR. Und Cas ist einfach die Übersetzung, also das Kürzel für Cas Associated. Das sind Proteine, beziehungsweise die Gene für diese Proteine, die eben dann diesen Prozess der Zerstörung der Viren-DNA leisten.
Jetzt hat man ja in den letzten Jahren viel darüber gehört, aber eher nicht, weil es uns so sehr interessiert, wie Bakterien wir bekämpfen. Was genau macht CRISPR-Cas dann so bedeutend für uns als Menschen? Wie könnte es denn unser Leben in Zukunft verändern?
Das Spannende an CRISPR-Cas ist ja, es wurde in Bakterien entdeckt, aber es funktioniert erstaunlicherweise bei sämtlichen Organismen, das heißt bei Tieren, bei Pflanzen und auch sogar bei uns Menschen. Also diese Art der Zerstörung der DNA, die dann dazu führt, dass die DNA vom System selber neu repariert werden muss und dann können da entweder Gene eingefügt werden oder es können Gene ausgeschaltet werden. Das ist sozusagen universell. Und das herausgefunden zu haben, das ist ja das besondere Privileg unserer beiden Nobelpreisträgerinnen. Und die haben dann auch gleich sozusagen einen methodischen Schritt gewagt, wie man das jetzt auch anwenden kann. Und das ist das Spannende an CRISPR-Cas. Das ist universell.
Das Besondere ist, dass das CRISPR-Cas aus meiner Perspektive eben die Methode ist, indem ich, ja, die wird sicherlich die Zukunft der Gentechnik prägen, ist in allen Laboren inzwischen präsent, ist vergleichsweise einfach durchzuführen und kann eben dieses Genome-Editing, diese Veränderung der Gene, das ist besonders gut mit CRISPR-Cas zu planen und durchzuführen und im Grunde auch sehr viel sicherer als mit allen bisherigen Methoden. Das heißt, alles, was wir unter Genveränderung, Gentechnik verstanden haben, wird zukünftig sicherlich ganz viel mit dieser Methode stattfinden. Und ja, das verändert in ganz, ganz vielen Bereichen. Das verändert bei Züchtungsmethoden in den Pflanzenwissenschaften oder auch bei den Tieren. Das verändert auch die Medizin. Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Und es verändert auch vielleicht sogar ökologische Zusammenhänge. Auch da wird drüber nachgedacht, wie man ganze Populationen genetisch verändern.
Und jetzt haben wir gerade schon gehört, zu Recht wurde für so eine bahnbrechende Entdeckung vor ein paar Jahren, nämlich 2020, der Nobelpreis vergeben. Aber das erfolgt ja meist erst ein paar Jahre später. Wann genau geschah denn diese Entdeckung eigentlich?
Ja, dieses Nobelpreiskomitee hat bei der Presseverlautbarung leider einen kleinen Fauxpas begangen. und hat geschrieben, Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna, also die beiden Nobelpreisträgerinnen, hätten CRISPR-Cas entdeckt. Das ist aber definitiv nicht der Fall, sondern die Entdeckungsgeschichte geht, wenn man von der Publikation 2012 von den beiden Damen ausgeht, die dann zum Nobelpreis geführt hat. Rückwirkend von diesem Datum aus 2012 ist die Forschung, die Erforschung von CRISPR-Cas hat die 25 Jahre gedauert. Also der erste Wissenschaftler, der CRISPR-Cas-Sequenzen in der DNA gefunden hat, war ein Japaner und das war im Jahr 1987. Und der konnte sich damals überhaupt keinen Reim darauf machen, worum es sich dabei überhaupt handelt, weil er es auch bei anderen Bakterien nicht gesehen hat. Sein Doktorvater hat dann 2 Jahre später gezeigt, dass das auch tatsächlich bei anderen Bakterien und bei den sogenannten Archaeen vorkommt. Also das sind ja 2 Gruppen, die relativ ähnlich sind, die aber trotzdem getrennt taxonomisch behandelt werden. Und man weiß heute, dass ungefähr 90% aller Archaeen und 50% aller Bakterien über so ein System verfügen.
Das Besondere bei dieser Entdeckungsgeschichte war ja auch die Überraschung, dass die Bakterien im Grunde ein adaptives Immunsystem besitzen. Ganz vergleichbar im Grunde von der Grundidee her, wie wir es auch bei Menschen vorfinden. Also Bakterien wehren sich gegen Krankheitserreger, in dem Fall sind es sogenannte Bakteriophagen, also Viren, die Bakterien befallen. Und dieses adaptive, also dieses anpassungsfähige Immunsystem, das hat also diese Fähigkeiten, dass es absolut spezifisch ist, gegen diese spezifischen Virenerreger, je nach Sorte, und dass es ein Gedächtnis hat. Das ist praktisch gespeichert in diesem sogenannten CRISPR-Locus, also sich merkt, mit welchen Viren es bereits befallen wurde, mit welchen besonderen Typen, und das nächste Mal bei der nächsten Infektion also schneller und präziser reagiert und so verhindert, dass das zu einer Zerstörung des Bakteriums schlussendlich kommt.
Es gäbe noch eine kleine Anekdote zum Nobelpreis. Der Nobelpreis wurde ja an Jennifer Doudna und Emmanuel Charpentier aufgrund ihrer Publikation in 2012 erliehen. Und das Kuriose ist, dass ein Wissenschaftler aus Litauen im gleichen Jahr die gleiche Idee hatte wie die beiden, nur ist seine Publikation ein paar Monate später erschienen. Er hatte nämlich Pech. Die erste Zeitschrift, die Zeitschrift Cell, hat seinen Beitrag von vornherein abgelehnt und hat gesagt, das ist Käse. Und dann hat er es bei der zweiten Zeitschrift versucht, die hat dann den Beitrag zwar angenommen, hat es aber durch ein langes Review laufen lassen und deswegen ist sein Beitrag ein paar Monate später erschienen, sonst wäre unter Umständen er der Nobelpreisträger geworden.
Ja, schon traurig, wie es bei meiner Wissenschaft läuft.
Die Geschichte fand ich besonders spannend.
Es gibt ja gleich auch in der Physik einige Begriffe, die Doppelnamen tragen, weil einfach 2 Leute gleichzeitig unabhängig voneinander dieselbe Entdeckung gemacht haben.
Das gibt's ja. Das gab's auch im Zusammenhang mit CRISPR-Cas, also die Entdeckung, dass diese Sequenzen, die in dem CRISPR-Locus niedergelegt sind, tatsächlich von Viren von außen stammen. Das haben 3 verschiedene Arbeitsgruppen im Jahr 2005 parallel unabhängig voneinander entdeckt.
Am Ende kennt man trotzdem meist nur 1-2 Namen, was natürlich sehr schade ist, weil das verschleiert natürlich auch so ein bisschen das, was wir auch gerade schon gehört haben, dass es nicht ein Entdeckerteam gibt, sondern dass eigentlich immer so dieses Prinzip auf den, auf den Schultern von Riesen wird ja Forschung aufgebaut. Und das ist eigentlich auch etwas, was man fast in der Schule mal ein bisschen öfters thematisieren sollte, dass nicht dieses eine Genie oder 2 Genies gibt, die plötzlich eine bahnbrechende neue Entdeckung machen, sondern dass man natürlich immer darauf aufbaut, was die Teams vor einem geleistet haben oder vielleicht sogar gleichzeitig leisten.
Und da kommt noch hinzu, dass das natürlich eben eine Historie hat, diese Entdeckung oder diese Entwicklung, die dann zum Nobelpreis geführt hat, war ja nur möglich durch Grundlagenforschung über lange, lange Zeit hinweg, die ja zunächst mal keine so große Anwendungsbereiche hatte. Und das gibt es auch schöne Statistiken, wenn man sich die Veröffentlichung zu CRISPR-Cas anschaut, dann gab es davor ein paar wenige pro Jahr. Und ab dieser Veränderung ab dieser Publikation von 2012 sind die Publikationswerte enorm gestiegen und nach oben gegangen. Das war ein ganz wesentlicher Durchbruch, denn jetzt war es eben möglich, in praktisch jedes Genom einzugreifen. Das hat sich dann immer weiter noch entwickelt und auch herausgestellt. Und das, was unter Genome Editing dann bekannt wird durch CRISPR-Cas, das hat da seinen Anfang gefunden.
Jetzt haben wir ja ganz viel darüber geredet. Es baut auf Grundlagenforschung auf. Es geht eigentlich erstmal hier um Bakterien, aber letztendlich ist das natürlich nicht mehr der Haupt, das, was uns an CRISPR-Cas am meisten interessiert. Wie kam man denn dann letztendlich von dieser Forschung am bakteriellen Immunsystem zu dieser Genschere, wie man es ja oft nennt, die wir dann eben, wie wir gerade schon gehört haben, in der Zucht, in der Medizin, sogar in der ökologischen Einflussnahme einsetzen können?
Also es ging dann relativ flott. 2012 die Publikation von Charpentier und Daunder, die bezog sich noch auf die Anwendung des Systems bei Bakterien. Und etwa ein Jahr später haben wiederum 4 Arbeitsgruppen gleichzeitig gezeigt, dass man dieses System auch bei eukaryotischen Zellen, also bei Pflanzen, Tieren und bei Menschen anwenden kann. Und dann ging eigentlich diese rasante Entwicklung los, von der Monika gerade eben gesprochen hat.
Das haben wir auch gerade schon gehört. Das hat ganz viele Vorteile. Also es ist sehr einfach durchzuführen, es ist verhältnismäßig schnell durchzuführen, verhältnismäßig sicher. Gibt es denn auch irgendwelche Einschränkungen, vor allem so vielleicht im Vergleich zu anderen Systemen, die wir bisher hatten?
Also der Knackpunkt sind ja immer die sogenannten Off-Target-Effekte. Das heißt, man möchte möglichst gezielt an einer ganz bestimmten Stelle der DNA schneiden. Und dazu müssen die Sequenzen so spezifisch sein, dass auch tatsächlich nur an dieser Stelle geschnitten wird. Und bei den früheren Methoden waren Off-Target-Effekte sozusagen gang und gäbe. Und jetzt bei der neuen Methode wird versucht, diese Off-Target-Effekte möglichst zu minimieren. Man kann es leider nicht hundertprozentig ausschließen, dass vielleicht zufälligerweise irgendwo im Genom mal so eine ähnliche Sequenz vorkommt. Aber man versucht es zu verhindern. Was ist das Problem bei den Off-Target-Effekten? Die schneiden dann die DNA an Stellen, wo sie gar nicht geschnitten werden soll.
Und da kommt auch, glaube ich, noch etwas hinzu, denn das ist natürlich auch ganz wichtig wahrzunehmen. Diese Methode ist auch deshalb so erfolgreich und kann so gut auch geplant werden, mit möglichst wenig Nebenwirkungen, sage ich jetzt mal, weil zeitgleich oder in dieser Phase sich natürlich auch noch etwas anders verändert hat, nämlich die Fähigkeit, die Gene zu sequenzieren. Um das zu planen, muss ich ganz genau wissen, wie sehen meine Gene aus. Ich muss also das Genom eigentlich durchsequenziert haben. Und das ist heute mit Hilfe von speziellen Computerprogrammen wirklich gut möglich. Also man hat ein sogenanntes Next Generation Sequencing, das parallel mehrere Millionen Fragmente einer Probe sequenziert und dann wird das Ganze wieder am Computer zusammengebastelt, sage ich jetzt mal, sodass das Genom gut zugänglich ist. Und wenn wir das mal zum Vergleich das nehmen, das hat circa 15 Jahre gedauert, Milliarden von Dollar verschlungen und waren tausend von Forschern weltweit beteiligt. Und dann wurde das entschlüsselt und heute bekomme ich ein menschliches Genom für unter 1.000 US-Dollar und die Sequenzierung ist in ein paar Tagen möglich. Also da hat sich unheimlich viel getan und diese Entwicklung war natürlich auch wichtig oder ist parallel wichtig, damit diese Methode so gut Verwendung finden kann.
Und jetzt klingt das ja dann häufig so ein bisschen, wenn man davon hört, okay, wir haben jetzt ein verhältnismäßig sehr präzises System, um Gene zu verändern. Wir kennen jetzt dadurch, dass wir eben das sehr günstig tun können, die Genome nicht nur von Menschen, sondern natürlich auch von vielen Tier- und Pflanzenarten. Das klingt jetzt manchmal so, sagen ja manche Leute, jetzt können wir Gott spielen, können beliebig Organismen verändern, wie wir sie benötigen. Und dann kommt natürlich immer, wenn Menschen diese Möglichkeit sehen, ganz schnell die Angst auf, was das bedeuten könnte. Schon alleine, wenn man da im Supermarkt unterwegs ist, da sieht man ja auf allen Lebensmitteln häufig diesen kleinen Aufkleber gentechnikfrei. Ist das denn überhaupt berechtigt oder gibt es sozusagen einen guten Grund, zu gentechnikfreien Lebensmitteln zu greifen?
Das ist natürlich eine ganz große Frage und die Frage, wo liegen die Grenzen des Einsatzes der Methode? Also die Methode ist jetzt biologisch und labortechnisch lässt vieles möglich machen, lässt vieles denkbar machen. Und die Frage ist, wo und wie setzen wir es ein? Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir da eben präzise hinschauen, für was diese Methode verwendet wird. Es ist Gentechnik, ja, aber die Frage ist, wenn wir es zum Beispiel in den Pflanzenwissenschaften verwenden, ist es denn nicht sogar sicherer als vielleicht heute gängige Methoden? Die entsprechenden Verordnungen werden da gerade verändert und auch diskutiert und auf europäischer Ebene abgeändert, was denn tatsächlich gentechnisch veränderte Organismen sind. Und da lässt sich wirklich vieles, vieles neu denken. Aber genau deshalb ist es ja wichtig, dass unsere SchülerInnen die Technik verstehen und verstehen, wo sind die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zu bisherigen Verfahren.
Du hast ja im Grunde genommen das Wesentliche schon bereits gesagt, dass die neue Methode sehr viel präziser ist und von daher die Pflanzen, zum Beispiel, wenn man es an Pflanzen festmacht, an der Pflanzenforschung, dass dann die Pflanzen, die dabei produziert werden, sich praktisch kaum von ihren natürlichen, von den natürlichen Exemplaren unterscheiden. Man kann oftmals das gar nicht mehr nachvollziehen, welche Genveränderung jetzt an so einer Pflanze vorgenommen worden ist. Also es werden auf jeden Fall, das ist das Entscheidende, in der Regel keine Gene von anderen Organismen eingeführt, sondern es wird am Genom der jeweiligen Pflanze oder am Genom des jeweiligen Tieres wird die Veränderung vorgenommen, ohne das Einfügen von Fremdgenen.
In den Pflanzenwissenschaften spricht man davon, dass es eine sogenannte Cis-Gentechnik ist. Das heißt, es werden Gene oftmals von Wildtypen reingenommen, die Eigenschaften haben, Resistenzgene zum Beispiel oder eben Gene, die helfen, die Wasser, also Trockenheit besser zu überstehen. Diese Eigenschaften haben die Pflanzen verloren aufgrund der klassischen Züchtung und der Züchtungsmethoden, die wir bisher hatten, die ja auf Ertrag oft ausgerichtet sind. Und diese Eigenschaften haben aber oft noch die Wildtypen. Und die werden durch die Methode wieder in das Genom unserer Nutzpflanzen reingegeben und ja, könnten von der Idee her wirklich viele, viele Probleme lösen, die wir im Sinne einer nachhaltigen Landwirtschaft heute ja auch brauchen.
Ich habe mich intensiv mit dem Thema CRISPR-Cas bei Tomaten beschäftigt, weil die Tomaten meine Lieblingsfrucht sind. Deswegen habe ich mir die ausgesucht. Und da gibt es zum Beispiel so ein konkretes Beispiel, wie das, was Monika jetzt gerade angeführt hat, dass innerhalb, und zwar eines sehr, sehr kurzen Zeitraums von weniger als 10 Monaten, in Tomatenpflanzen, herkömmliche Tomatenpflanzen, wie man sie im Supermarkt kaufen kann, die alten Gene von Sorten, die halt zwar nicht ertragssteigernd sind, aber die diese ganzen positiven Eigenschaften haben, wie besserer Geschmack, bessere Resistenz gegen Krankheitserreger, bessere Resistenz gegen Trockenheit. Diese Gene wurden innerhalb von 10 Monaten wieder eingebaut. Das heißt, man hat quasi die Evolution der Pflanzen, hat man in 10 Monaten abgespult.
Ich glaube, vielen ist auch gar nicht so ganz klar, wie klassische Züchtung, also dass es da nicht nur die Methode gab, die Mutter Tomatenpflanze und die Vater Tomatenpflanze haben sich sehr lieb, sondern dass wir da natürlich auch schon ganz viel eingegriffen haben, indem wir zum Beispiel künstliche Hybride erzeugt haben. Wo natürlich eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir wissen, welche Effekte letztendlich bei den Nachkommen auftreten, da wussten wir ja viel weniger, was geschieht, als wenn wir jetzt ganz gezielt die Gene verändern. Wo ja eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche zum Beispiel ungewollten Giftstoffe entstehen, was ja zum Beispiel bei Kreuzungen mit Wildtypen bei vielen Pflanzenarten der Fall sein könnte, haben wir eigentlich besser unter Kontrolle, als wenn wir tatsächlich klassische Züchtungsmethoden verwenden.
Das ist natürlich völlig richtig. Und ich glaube, da ist viel, viel Potenzial für die Zukunft drin. Und die Fähigkeit, diese Dinge aber eben differenziert zu bewerten und zu beurteilen, das ist auch etwas, was eben für den Unterricht ganz, ganz wertvoll und wichtig ist. Denn natürlich gibt es jetzt nicht nur diese positiven Beispiele. Wir haben ja im Grunde auch so ein bisschen den Sündenfall 2018 erlebt, als ein chinesischer Wissenschaftler bei einer Tagung veröffentlicht hat, dass er in die Keimbahn des Menschen eingegriffen hat, und zwar beim System, beim HIV, System beziehungsweise bei dem entsprechenden Rezeptor die verändert wurde und zwei Mädchen auf die Welt gekommen sind, Lulu und Nana, die jetzt resistent sind gegen eine Infektion mit dem HIV-Virus. Und das hat die ganze Fachwelt, die Community entsetzt. Es hat auch jegliche juristische rote Linie überschritten. Hier wurde dafür auch verurteilt. Aber das heißt, die Methode selbst, das ist wie bei jeder technischen Errungenschaft, diese Methode selbst müssen wir von Fall zu Fall einfach beurteilen und bewerten und unterschiedlich damit umgehen.
Ja, man kann mit der CRISPR-Cas-Methode ja im Prinzip zwei Sachen machen. Man kann entweder Gene durch Deletion ausschalten oder man kann in die Bruchstelle neues Genmaterial einfügen. Und wenn man sich das anschaut, was bisher so in den letzten Jahren gemacht wurde, dann kann man sagen, dass die Methode des Ausschaltens von Genen viel häufiger angewendet wurde als die Methode des Einfügens, weil dieses Ausschalten von Genen auch einfach sehr viel leichter vonstatten geht und weniger Off-Target-Effekte erzeugt. Also ich könnte das an einem konkreten Beispiel festmachen, wieder bei den Tomaten. Tomaten gehören zu den Pflanzen, die von Mehltau befallen werden. Das sind Pilze, die sich dann im Pflanzengewebe ansiedeln und dann so auf der Oberfläche so einen milchigen Befall hervorrufen. Und man hat herausgefunden, wie die Pilze in die Pflanze überhaupt reinkommen. Das ist ein ganz bestimmtes Protein in der Zellmembran, das eigentlich eine andere physiologische Funktion hat. Aber das erlaubt es, dem Pilz in die Pflanze einzudringen. Und das Gen für dieses Protein hat man ausgeschaltet. Und schon wurden die Pflanzen nicht mehr mit Mehltau befallen. So einfach kann das sein.
Sicherlich viel komplexer, aber im Grunde ein ähnlicher Ansatz gibt es ja dann bei manchen Therapieformen. Und da war Ende letzten Jahres die erste Therapieform, die mit CRISPR-Cas praktisch arbeitet, genehmigt worden in den USA und in Großbritannien. Da geht es um das Sickelzellensyndrom, das man dadurch heilen kann. Wolfgang, würdest du beschreiben?
Ja, kann ich schnell machen. Also warum Sickelzellensyndrom? Weil bei den Menschen, die davon betroffen sind, sich die roten Blutkörperchen, die normalerweise schön rund aussehen mit einer Delle drin, also ähnlich wie ein Donut ohne Loch, diese Zellen verformen sich sichelförmig, wie man es von der Mondsichel oder von der Sichel, die man beim Gartenarbeiten kennt, hat. Die Ursache ist eine Mutation im Hämoglobin-Gen. Und diese Mutation führt eben dazu, dass bei Homozygot-Betroffenen praktisch alle roten Blutkörperchen sichelförmig sind. Und die verstopfen leider die Gefäße, sodass die Leute dann an ganz vielen verschiedenen Symptomen leiden, die mit einer Unterversorgung von Sauerstoff in ihren Organen zu tun haben. Und das versucht man seit Jahren symptomatisch irgendwie zu beeinflussen, damit es den Leuten nicht so schlecht geht. Und jetzt hätte man hier halt quasi eine Methode, mit der man das verändern kann. Und zwar die Idee, die dahinter steckt, ist ja ganz clever. Wir haben während unseres Lebens nicht immer das gleiche Hämoglobin, sondern wir haben ein embryonales Hämoglobin, das ist anders zusammengesetzt, und wir haben ein fetales Hämoglobin, das ist auch anders zusammengesetzt. Der entscheidende Unterschied beim fetalen Hämoglobin: es gibt eine Gamma-Kette und keine Beta-Kette im Hämoglobin. Und was man jetzt bei der CRISPR-Cas-Methode hier macht, ist, man unterdrückt die Bildung von Beta-Globin, was nämlich zu dieser Verformung der roten Blutkörperchen beitragen kann, und erhöht die Konzentration an dem Gamma-Globin, das im Erwachsenenalter ja eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Und das kriegt man mit Hilfe der CRISPR-Cas-Methode hin, indem man den Transkriptionsfaktor, der für das Umschalten dieser beiden Ketten verantwortlich ist, indem man den durch eine Deletion ausschaltet.
Wir haben ja Fachexpertin bei den Zuhörenden. Ich finde, da ist natürlich auch Krankheiten im Blut sind natürlich sehr dankbar, sozusagen, denn da müssen wir eigentlich nur ins Knochenmark eingreifen. Wohingegen natürlich Geneffekte, die natürlich den ganzen Körper betreffen, stellen uns natürlich immer noch für eine gewisse Herausforderung, wie wir alle Zellen erreichen würden. Und das ist natürlich dann der Knackpunkt, wo dann eben auch so ein bisschen der ethische Konflikt aufkommt. Einerseits wollen wir nicht, dass direkt in embryonale Zellen eingegriffen wird. Andererseits ist das manchmal, zumindest nach unserem aktuellen Stand, der einzige Ort, wo wir noch effektiv eingreifen könnten, um manche Gendefekte wirklich effektiv zu bekämpfen. Und das ist natürlich, glaube ich, auch dann Punkt, wo in Zukunft noch ganz viel diskutiert werden muss bezüglich der legalen Rahmenbedingungen. Wann dürfen wir eingreifen, wann nicht?
Umso wichtiger, glaube ich, ist es, dass man auch bei diesem Thema sich dieser Bewertungskompetenz bei den Schülerinnen und Schülern annimmt und das wirklich ausführlich durchdiskutiert und sich klar macht, wie du vorher gesagt hast, wir können Gott spielen und machen das Designer-Baby. Was für ein Framing steht denn dahinter, auch bei manchen Äußerungen? Wo kommen diese Berichte her? Das muss erstmal eingeordnet werden. Ich muss die Fähigkeit haben, da sachlich drauf zu schauen und die Perspektiven, die unterschiedlichen Perspektiven wirklich einzunehmen. Denn diese Gentechnik-Aversion, die jetzt bei uns in Deutschland ja auch ganz besonders intensiv vorhanden ist, hängt ja auch manchmal damit zusammen, dass man Patentstreite befürchtet, dass man Abhängigkeiten befürchtet. Und das sind natürlich Dinge, die anders geregelt werden könnten auch. Das hat ja zunächst mal nichts mit der Methode zu tun. Unabhängig davon ist es, glaube ich, ganz zentral, dass man die Grundprinzipien dieser Methode eben versteht, um das einschätzen zu können, wie gefährlich denn etwas dann tatsächlich ist.
Das kann ich nur voll und ganz unterstützen. Also das Wichtige für mich wäre, bevor man an das ethische Urteilen geht, dass man erstmal die fachlichen Grundlagen legt, weil viele Ängste im Bereich der Gentechnik beruhen auf irrationalen Annahmen. Und die haben auch die Schüler und die muss man versuchen zunächst mal auszuräumen. Und dazu ist eine solide Fachkenntnis die Grundvoraussetzung. Also in dem Falle heißt das im Klartext, man muss Molekularbiologie verstehen. Und da mache ich jetzt mal Werbung in eigener Sache. Im Friedrich Verlag gibt es schon seit geraumer Zeit einen von mir und dem Grand Seigneur der Biologiedidaktik, Herrn Kattmann, veröffentlichtes Heft Molekularbiologie besser verstehen. Also da kann man Schülern nochmal Hilfen geben, wie sie mit diesen molekularbiologischen Grundkenntnissen besser zurande kommen.
Die zentrale Frage ist ja immer, ob wir alles machen sollten, was wir machen können. Und das eine ist zu verstehen, was wir machen können, und dann aber auch die Auswirkungen, die Folgen wirklich zu bedenken. Und da gibt es eben diese Idee des sogenannten Gene Drive. Wenn man das übersetzt, wird das gerne mit einem Turbogen verglichen oder beschrieben. Und da kann man zum Beispiel so etwas wie Malaria bekämpfen. Warum ist Malaria so schwer zu bekämpfen? Das hängt damit zusammen, dass der Malaria-Erreger eben auch eine eukaryontische Zelle ist, aus der wir ja auch bestehen, so dass die Medikamente da immer schwer wirksam sind. Und die alles Streben ist dann oftmals dahin, diesen Überträger, nämlich die Malaria-Mücke, die Anopheles-Mücke, zu bekämpfen. Und das Gene Drive mit dem Turbogen will also jetzt die Malaria-Mücke bekämpfen und dadurch bis hin dazu, dass die ganze Population da verändert wird und es nicht mehr möglich ist, dass diese Population den Malaria-Erreger übertragen kann. Das sind allerdings Eingriffe in das Ökosystem, die ja nochmal ganz anders zu diskutieren sind und nicht nur am System Malaria oder Mücke, sondern auch mit eben allen anderen Auswirkungen, die so ein Eingriff wahrscheinlich machen.
Da sieht man ja auch wieder, dass es in Biologie sehr viele oder sehr selten Themen gibt, die wirklich für sich alleine stehen, sondern dass man eigentlich immer vernetzt denken muss und das natürlich einerseits ist jetzt ein Thema der Molekulargenetik, aber gleichzeitig muss man doch zum Beispiel eben auch an ökologische Fragestellungen denken und nochmal überlegen, okay, hat die Mücke eine Bedeutung im Ökosystem, weil viele Schüler würden natürlich zuerst denken, ah ja, wer vermisst denn diese Mücke? Aber natürlich hat die auch ihre sozusagen Existenzberechtigung.
Deshalb wichtig eine differenzierte Betrachtung jedes einzelnen Themas. Das ist für mich ganz, ganz zentral, wenn es um den Einsatz dieser Methode geht, die unzweifelhaft extrem wirkmächtig ist und die vieles ermöglichen wird.
Okay, da sind wir jetzt auf jeden Fall am Ende der Zeit leider angekommen. Das ist, geht immer sehr schnell rum. Man könnte immer noch so viel zu diesen komplexen Themen diskutieren. Ihr habt mir ja schon ein bisschen das Schlusswort vorweggenommen und schon betont, es ist unglaublich wichtig, dass die SchülerInnen verstehen, wie diese Technik funktioniert, denn nur so sind sie in der Lage, Debatten, die sie in ihrem Umfeld vielleicht erleben, zum Beispiel sollte man Essen gentechnikfrei sein, wirklich verstehen und auch abschätzen zu können, wann ist das vielleicht einfach nur ein bisschen Hysterie, wann ist da ein Einwand vielleicht auch tatsächlich gerechtfertigt. Es ist wichtig, dass man sich gerade bei so einer neuen Technik, wo die Folgen noch nicht absehbar sind, auch Gedanken über ethische Fragestellungen macht, beispielsweise wann ist es angemessen, in das menschliche Genom einzugreifen, wann ist es nicht angemessen, auch wann ist es rechtlich möglich, wann ist es rechtlich sozusagen aktuell nicht erlaubt, wie zum Beispiel eben, wie wir gehört haben, bei Babys, bei embryonalen Zellen. Und letztendlich ist es natürlich auch ein sehr spannendes Thema, weil es auch den SchülerInnen aufzeigen kann, wie Forschung überhaupt funktioniert, welche Bedeutung zum Beispiel Grundlagenforschung haben kann, dass ein Thema, das erstmal in einer komplett anderen sozusagen Sphäre der Biologie, nämlich in der Forschung an Bakterien stattfindet, dann auf ganz andere Bereiche letztendlich Auswirkungen haben kann. Und das sind, glaube ich, sehr viele gute Gründe, sich mit CRISPR-Cas im Unterricht intensiver zu beschäftigen, indem man zum Beispiel eure Ausgabe liest. Danke, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.